Happy Shooting, Folge 153. Das ganze Licht bebildern.
Hallo, hier ist der Olaf aus Wuppertal. Oh Mensch, Twitter ist unten. Und das muss ich jetzt mal irgendwie mitteilen. Aber geht ja nicht, denn Twitter ist ja unten. Nutze ich also die Gelegenheit zu sagen, ihr macht einen ganz klasse Podcast. Wunderbar. Und außerdem habe ich hier im Schrank noch jede Menge von den in der letzten Sendung erwähnten Digitalfiltern liegen. Direkt neben den Wireless LAN-Kabeln. Also kann ich gerne welche zur Verfügung stellen. Auch für die Gewinner des Assignments. Ja, nochmal danke und weiter so.
Ja, super.
Wireless LAN-Kabel, Hammer.
Ja, kann man immer mal gut gebrauchen.
Gut, dann fahren wir doch mal die Intro ab. Ich werde an der Stelle, glaube ich, so lange mal auf Twitter Bescheid geben, dass wir aufnehmen.
Ja, mach das mal. Bis gleich.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich wechsle mal hier kurz durch. Kann sein, dass das jetzt mal kurz klackt, aber muss man ein anderes Headset nehmen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So. Hey, Wireless LAN-Kabel. Was brauche ich? WLAN-Kabel. Ja, Twitter war unten. Ganz große Neuigkeiten, aber das hat mit der Sendung hier eigentlich erstmal gar nichts zu tun.
Nee, denn hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast mit dem Chris und dem Boris.
Jo, der Boris da, ich hier heute mal liver als sonst.
Ich bin hier, du bist da.
Nee, ich bin hier. Das ja. Hat Grobi in der Sesamstraße auch schon
ja, erklärt. Ich will aber da hier sein.
Und,
da.
Und dort und drüben.
Drüber, üben. Drunter, durch. Wie auch immer. Ja, wir sind heute tierisch live. Erklären wir gleich noch, was da noch Tolles passiert. Aber ich würde sagen, lass uns ganz schnell die Themen ansprechen, damit wir endlich loslegen können.
Jupp. Also, es gibt eine Aufgabe, beziehungsweise einen Gewinner für die Aufgabe. Der wird heute ermittelt.
Jo, dann machen wir wieder einen kleinen Motivklingel. Hinweis?
Genau. Informationen im Bokeh unterbringen. Ganz interessantes Thema.
Und was, Bokeh, was ist das überhaupt?
Genau, Bokeh. Okay. Gut. Wir haben einen Link-Tipp zum Kamera Obscura-Projekt im Schlafzimmer.
Abgefahrene Sache. Passte ganz gut irgendwie. Wir hatten noch letztes Mal dieses Thema mit der Lochblende. Ne?
Naja,
Da passt das ganz gut dazu. Ja, dann haben wir einen Link-Tipp bekommen, LEDs als Beleuchtung und was man damit so alles Schönes machen kann.
Fein. Dann geht's mal ein bisschen ins Thema Kaufentscheidung und Entscheidungshilfe beim Kauf. Da haben wir einen klasse Beitrag von Alfred bekommen.
Mein Rechner brummt, aber das hat nichts mit dem Thema zu tun.
Ich höre es nicht.
Das ist gut. Hier nichts. Das ist schön. Mikro ist wohl weit genug weg. Ja, weiter geht's. Ja, ganz spannend. Es geht um Hochzeitsfotos und darum, wie man da eigentlich so vorgeht, wem die Bilder gehören und so weiter. Und da werden wir heute erstmals bei Happy Shooting einen Gesprächspartner live mit in unser Gespräch dazu holen. Das gab es vorher noch nie. Wir hoffen mal, dass das alles so klappt.
Die Technik. Dann einen kleinen Link-Tipp zu einem Hammer-Video.
Vom Workshop. Ja, apropos Workshop, wir haben wieder einen freien Platz im Klosterworkshop.
Unglaublich, die Sterne, die fliegen, das ist echt nicht wahr.
Ja, es ist immer, wenn kurzfristig sich was in der Firma oder privat ändert, dann ja.
Ja, dann hattest du mal wieder einen Hirnknoten.
Ja.
Und ganz am Anfang hören wir uns doch gleich mal das Geräuschrätsel an.
Genau, denn wir haben wieder einen ganzen Schwung Geräuschrätsel bekommen. Also vielen, vielen Dank für eure Einsendungen und hier kommt das Geräuschrätsel. Tja, was ist das wohl gewesen? Lösen wir am Ende der Sendung auf.
Gut, jetzt lösen wir aber erstmal deinen Hirnknoten auf.
Ja, so ein Knoten, der kann sich ja schnell mal festsetzen.
Sprung.
Ja, letztes Mal hatte ich den Eindruck erweckt, dass Canon im neuen Hybrid-Stabilisator endlich auch die Winkel Kippbewegung stabilisiert, wie auch immer. Dieser Eindruck täuscht aber, denn das Neue an diesem Hybrid ist ja wohl nicht dieses Winkelstabilisieren, sondern die Shift-Stabilisierung. Also sprich, das Verschieben der Kamera wird zusätzlich stabilisiert.
Also bisher war es nur der Winkel und jetzt auch die Parallelverschiebung. Und ich glaube, die passiert unter anderem beim Drücken des Auslösers ganz gerne mal.
Wahrscheinlich, ja. Oder einfach so, wenn man atmet oder wie auch immer.
Ja, also ich, wenn ich manchmal, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber manchmal die Workshop-Teilnehmer anschaue, wie die auf den Auslöser draufhauen, da muss sich ja was verschieben.
Ja. Yes. Aber den meisten haben wir das ja abgewöhnt, nicht wahr?
Richtig, dazu sind die Workshops ja auch da. Okay, wir haben einen Platz frei.
Achso, ganz kurz noch, ich stelle nochmal einen Link in die Shownotes auf happyshooting.de. Ich weiß nicht, ob wir den Link schon hatten. Da wird das mit diesem Stabilisierung dann nochmal erklärt, was da jetzt neu ist.
Gut, gut. Gut, und gut. Jetzt zum freien Platz. Wir haben ja schon wieder Platz frei. Und zwar wieder auf dem Inzighofener Klosterworkshop, den Klostergeister-Workshop. Ja, die Teilnehmer, es hat aber nichts damit zu tun, dass die Teilnehmer den Workshop nicht mögen, weil die wissen ja noch gar nicht, was auf sie zukommt. Nee, das war mal wieder aus privaten Gründen, Terminverschiebungen und so weiter. Sehr, sehr schade. Nochmal kurz zum Hintergrund, es geht um 4 Tage Landschaftsfotografie in einer absoluten Hammerumgebung. Historisches Kloster, ist ein ehemaliges Augustinerinnenkloster, ist eines der besterhaltensten Klöster des 17. Jahrhunderts in Südwestdeutschland. Und wie sie so schön auf ihrer Website schreiben, die Ruhe des Ortes und das historische Ambiente schaffen eine besondere Atmosphäre und bieten beste Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten. Gewohnt wird in den alten Nonnenzellen und in den neu eingerichteten Zimmern im einstigen Klostergastbau. Das klingt jetzt sehr fromm. Wir werden, glaube ich, trotzdem eine ganze Menge Spaß haben.
Ich wollte es gerade sagen.
Es ist wirklich ein
Hammer. Wir werden den Platz schon entweihen. Das tut mir ja nun auch leid.
Ich habe über 10 Jahre jedes Jahr war ich dort im Sommer immer auf dem Jazz-Workshop und kannst dir vorstellen, was passiert, wenn 80 Jazz-Musiker ein altes Kloster übernehmen. Mhm. Das Rambazamba, also ich kann euch versprechen, man kann dort gute Getränke kaufen.
Ist aber dann auch paradox, wenn es Augustinerinnen waren, aber der Workshop im September stattfindet.
Boris, da werde ich dich mal nach der Show auf die Seite nehmen und dann erkläre ich dir das. Also,
mach das mal.
14. bis 17. September, Link in den Shownotes oder happyshooting.de/workshop. 4 Tage Landschaftsfotografie, alte Gemäuerfotografie, wir werden auch ein bisschen Porträt mit reinnehmen.
Das bietet sich vor dem Hintergrund, glaube ich, auch an.
Richtig, es wird ein bunter Reigen interessanter Fotografie werden in einer Hammerumgebung. Und ja, es ist ein Platz frei, meldet euch an happyshooting.de/workshop und den kriegen wir wieder auf die 20.
Bestimmt.
So,
gab ja apropos eine Workshop. Große Liste an Interessen. Ja, Workshop. Tübingen Workshop ist vorbei.
Jo, war richtig geil hier.
Und jetzt hat Manuel, der hat ja vor Ort permanent eigentlich seine Videokamera irgendwo drauf gehalten, der hat jetzt quasi Tübingen Workshop reloaded.
So ungefähr.
Genau. Denn er hat jetzt seine ganze Video-Footage, sagt man ja so schön, mal gesichtet, aussortiert. Das war wohl eine schweißtreibende Arbeit, das ganze Material auf das Essentielle mal zu reduzieren oder auf ein paar schöne Szenen halt zumindest. Und ja, er hat ein schönes Video draus zusammengeschnitten und das hat er, nett wie er ist, einfach mal bei YouTube hochgeladen.
Mhm, und da linken wir hin und am geilsten finde ich die Stelle, wo wir für das Gruppenbild hüpfen.
Ja. Also unbedingt angucken. Ein geiles Making-of.
Da bin ich vom Stuhl gefallen. 20 Leute, die in... schaut euch selber an.
Ja. Ich habe den Monitor aber wieder sauber gewischt gekriegt hinterher.
Echt? Was hast du denn mit dem... Na egal.
Ich hatte gerade Tee getrunken und musste dann lachen.
Gut. Jetzt haben wir das Thema Hochzeitsfotos und hol doch mal den Gast rein.
Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Ich hole nämlich mal... den Martin mit dazu. Das testen wir jetzt mal.
Kling, kling.
Kling, kling.
Kling, kling.
Jetzt ist er nicht da. Hoffentlich ist er auch da.
Ja,
oder da ist er eingeschlafen. Doch. Nee, da ist er.
Hallo.
Hallo Martin. Ja, wir haben dich noch nicht ganz verraten. Wir haben nur gesagt, du bist der Martin, aber jetzt habt ihr seine Stimme schon gehört. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, das ist der Martin Gommel von Querfeldein. Grüß dich, Martin.
Hallo, grüß euch.
Ja, ich würde sagen, ich lese einfach... Nee, stell dich doch erstmal kurz vor. Das ist das Beste.
Ja, bitte. Genau. Wer bist du denn?
wie gesagt, ich bin der Martin Gommel. Bin 28, bin Papa... Und bin Fotograf und Blogger, also ich schreibe auf dem Blog querfeldein.de, am Anfang mit KW. Und ja, blogge zum einen und zum anderen bin ich auch als Hochzeitsfotograf tätig. Die Fotos kann man auf martingommel.de angucken und ja, das sind die Sachen, von denen ich im Moment hauptsächlich lebe. Ja, ich glaube, so viel zu mir reicht auch erstmal.
Und das ist auch schon genau das Stichwort, nämlich Hochzeitsfotografie. Wir haben nämlich eine Frage bekommen von Micha und ich lese die einfach mal vor und dann schnacken wir mal ein bisschen darüber.
Jo.
Ja. Der Micha, der schreibt, hallo Boris, hallo Chris und jetzt eben auch hallo Martin, nicht wahr? Ich wurde von Freunden gefragt, ob ich im Sommer ihre Hochzeit fotografieren würde. Ich habe mich natürlich gefreut und zugesagt, habe sie aber auch darauf hingewiesen, dass ich nur ein Amateur bin, damit sind sie aber auch einverstanden. Nun meine eigentlichen Fragen. Wem gehören denn die Bilder, die ich da gemacht habe? Welche Verwendungsrechte habe ich, also zum Beispiel meine eigene Homepage bzw. das Brautpaar? Sollte ich einen Vertrag machen und wenn ja, gibt es da fertige Exemplare bzw. wie wird der überhaupt aufgesetzt? Und worauf ist bei dem Thema noch so zu achten? Tja, ganz viele Fragen und dann schreibt er weiter. Eine Bezahlung wird es wahrscheinlich nicht geben, da ich mich am Buffet und der Bar laben darf. Ich habe auch schon in der Happy Shooting Datenbank gesucht, aber zu dem Thema noch nichts gefunden. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Thema in einer der nächsten Shows mal behandeln würdet. Bis zum Sommer ist noch ein bisschen hin. Macht weiter so, hört die Show sehr gerne. Liebe Grüße aus Berlin. Micha, tja, ich hoffe, wir sind noch rechtzeitig. Ja, da gebe ich doch einfach mal das Wort weiter. Martin, wenn du Hochzeitsfotografie machst, wie machst du denn das?
Ja, also erstmal noch mal kurz auf die Frage einzugehen, wem gehören die Bilder? In dem Moment, wo du ein Foto schießt, gehört es dir. Du hast in dem Moment alle Rechte, wenn du irgendwas anfertigst. Es kann auch ein Lied sein oder ob du irgendwo auf Papier eine Zeichnung machst. Die Rechte liegen erstmal bei dir. Und im Moment ist es so, dass ich mit den Paaren, die ich eben fotografiere, keine Verträge aushandle, weil das ist zum einen ganz schön viel Arbeit, macht die Sache umständlich und ich vertraue meinen Paaren so weit, dass das okay geht. Also ich glaube nicht, dass sie damit irgendwelchen Humbug machen würden, denn sie sind ja selber drauf. Also sie würden es jetzt also nicht auf irgendeine zwielichtige Seite stellen, sondern sie sind ja selber und ich glaube auch nicht, dass sie ihre eigenen Hochzeitsfotos verkaufen. Ich glaube, davon haben sie nicht wirklich was.
Mhm. Und ich habe es bisher einfach. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, wir sind keine Rechtsanwälte. Das heißt, wir machen ja keine Rechtsberatung, sondern erzählen einfach mal ein bisschen aus der Erfahrung. Genau. Das heißt, wenn du sagst, du hast alle Rechte an deinem Bild, heißt das, du bist der Urheber. Du hast das Urheberrecht,
richtig? Richtig. Genau, so meine ich es. Ja, so ist es. Und ja, also es hat sich bisher sich für mich auch noch nicht ergeben, da irgendwo nachzuhaken, ob jetzt ein Paar irgendwie irgendwo die Fotos jetzt doch hochgeladen hat, sondern ich sage den Paaren, okay, von vornherein klar, die Rechte liegen bei mir, es sind aber auch eure Bilder, das heißt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ja, und das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn ein Paar begeistert ist von meinen Fotos oder von ihren Fotos dann ebenfalls und sie bei Facebook hochlädt oder bloggt oder so, da gibt es immer wieder Leute, die fragen, ja, wer hat denn die Fotos gemacht? Und das ist ja für mich als Fotograf dann Werbung. Dementsprechend sage ich auch immer den Paaren dazu, ihr könnt mit den Bildern machen, was ihr wollt. Ihr könnt die drucken, ihr könnt die raushauen, wo ihr wollt. Ihr könnt die auf euren Blog stellen und drüber twittern, was weiß ich. Macht ruhig, fühlt euch frei. Und ich habe das Gefühl, dass das positiv zum einen bei den Paaren ankommt und zum anderen auch, ja, dass es mir jetzt, dass ich da keinen Schaden von habe.
Das heißt, du erlaubst den Paaren das, du stellst ihnen nicht mal die Bedingung, dass dein Name dabei stehen muss.
Nein, nein, überhaupt nicht. Weil es ist in den meisten Fällen so, dass Leute, die sagen, boah, das sind aber coole Fotos, die fragen nach. Und die wollen es dann auch meistens wissen. Und das ist für mich, meistens ist es so, dass Paare dann auch mal drunter schreiben, dass die Fotos von mir sind. Manche machen es nicht, aber ich bestehe da nicht drauf. Weil ich einfach auch nicht so denke. Ich denke nicht so, oh, die Fotos habe ich gemacht, das muss jetzt jeder wissen, dass sie von mir sind, sondern ich denke eher andersrum. Leute, die es wirklich interessiert und Leute, die denken, die Fotos sind cool, die fragen dann schon nach und die bekommen auch in meisten Fällen eine Antwort.
Ja. Also das ist schon ein bisschen der neuere, der Social-Media-Ansatz.
Ja, ja,
Ja, kann man ja so sehen, klar.
Ja, ja, auf jeden Fall. Hättest du denn jetzt ein Problem damit, wenn so ein Brautpaar dahergeht und sagt, oh Mensch, das sehen aber richtig cool aus, diese Bilder. Die könnten wir doch jetzt eigentlich zu so einer Stock-Photography-Seite hochladen und da ein bisschen Kohle mitmachen.
Ich denke, ich würde mich dann schon bei denen melden, auf jeden Fall. Wenn ich das mitbekomme, dann würde ich da schon mal anklingeln oder ich würde mich schon bei denen melden, aber ich muss auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.
Ist gering, ja. Man muss es mal angesprochen haben, weil also ja, den Ansatz, den du da verfolgst, den mache ich nämlich auch sehr gerne. Mhm. Ich hatte es mal einmal versucht eben zu sagen, okay, pass auf, ich mache die Fotos und wer jetzt Bilder haben will, der kann Abzüge bei mir bestellen. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja. Und seitdem gehe ich eigentlich immer daher und sage, also pass auf, wer auch immer mich beauftragt, du zahlst hier meine Zeit und meine Arbeit. Genau. Und dann kriegst du eine DVD mit allen Bildern und bitte das, jetzt kannst du damit machen, was du willst, in Klammern, außer sie weiterverkaufen ohne mein Einverständnis, Klammer zu. Ja. Weil natürlich dürfen sie verkaufen, wenn sie sich jetzt das Geld von mir quasi wiederholen wollen, indirekt, dadurch, dass jetzt zum Beispiel bei einer Abi-Feier die Fotos dann an die Familien weiterverkauft würden, dann dürfen sie das gerne tun, aber sie dürfen es jetzt nicht, ich sag mal, an Vierte weitergeben.
Ja. Ja, also finde ich einen guten Ansatz, den ich auch so voll unterschreiben kann. Bei mir ist es eben so, ich treffe mich, wenn es geht, meistens immer vorher mit den Paaren, die ich fotografiere und kann die dann schon ein bisschen einschätzen. Und wenn ich wirklich ein ganz dummes Gefühl habe, dann würde ich das schon auch ansprechen. Aber in den meisten Fällen, bisher ist es mir auch noch nicht passiert, gehe ich da relativ locker mit um. Und viele Paare sind auch gar nicht so webaffin und würden da jetzt überall ihre Bilder reinstellen und so, sondern es sind eher so ein paar wenige, die relativ viel mit dem Netz zu tun haben. Und da sehe ich dann auch meistens, was passiert. Also von daher kann ich dem Leser, einfach, der die Fragen gestellt hat, einfach nur Mut machen, da einfach mal dich auszuprobieren, keine Angst zu haben, dass da jemand irgendwas mit deinen Bildern machen könnte, sondern geh da relativ frei mit um und alles, was das Beste, was dir passieren kann, ist, dass jemand deine Bilder irgendwo reinlädt und die Leute sehen es und fragen nach, wer hat denn die Fotos gemacht. Und ich denke, das ist eine ganz gute Fahrtrichtung. Und wenn du wirklich ein blödes Gefühl hast, dann sag dazu, dass die Fotos bitte nicht verkauft werden sollen.
Also letztendlich trau deinem Bauch und deinem Bauchgefühl.
Ja. Ja, also ich denke, hier ist ja auch irgendeine Vertrauensbasis da, weil wenn er dann da ins Buffet und an die Bar darf, die werden sich wahrscheinlich schon länger kennen.
Ja.
Und ich denke auch, also da so dieser Ansatz, dass man gleich irgendwie mit dem ersten Auftrag da bloß kein Penny verlieren, ja, keinen Cent drauflegen, das ist der falsche Weg. Also Martin, wie du schon gesagt hast, am besten beim ersten Mal wirklich, wenn die Bilder gut geworden sind, gib ihnen die Dinger, ist die beste Werbung, die man machen kann. Ne?
Ja, ich denke auch, wenn du dich mit jemand triffst und die Hochzeit durchsprichst und dann den ganzen Tag die zwei fotografierst, dann entsteht da ja auch eine Beziehung, ja, und du bist ja im Prinzip die ganze Zeit bei denen, du kriegst mit, wie die ticken, und es ist wirklich relativ unwahrscheinlich, dass dann jemand denkt, den will ich jetzt mal richtig reinlegen, ja, ich verkaufe jetzt meine eigenen Hochzeitsbilder, wo wir uns gerade den Ring übergeben, ja, die stelle ich jetzt mal auf eine Stock-Seite, ja, weil die werden bestimmt der Renner werden. Ja. Das ist wirklich unwahrscheinlich, also kann ich mir nicht vorstellen.
Ist ja schon für einen Fotografen schwer genug, auf so einer Stock-Seite wirklich erfolgreich zu werden.
Ja, schon.
Insofern. Aber Chris, hast du noch Fragen jetzt zu dieser rechtlichen Geschichte? Sonst würde ich mal ein anderes Thema anschneiden.
Nö, rechtlich. Ich denk, es ist soweit klar. Die Urheberrechte liegen bei dir persönlich, wenn du bei allem, was du anfertigst, und die Nutzungsrechte. Naja, man kann sich einen Knoten wo reinmachen, aber man muss es nicht.
Ja, und vielleicht für die eigene Webseite, also wenn ich als Fotograf das auf meine Webseite stelle, würde ich einfach mit dem Brautpaar sprechen und würde sagen, pass mal auf, hier die und die Bilder würde ich gerne bei mir ins Portfolio nehmen, ist das okay für euch? Und dann werden die schon nicken oder mit dem Kopf schütteln. Und dann kann man das ja auch respektieren. Aber was ist bei dem Thema noch zu beachten, das klingt ja auch mit rein, Hochzeitsfotografie im Allgemeinen, das fängt ja nun nicht an dem Tag der Trauung, sondern es geht ja schon früher los. Wie läuft das bei dir ab?
Also bei mir ist es oft so, das sind manchmal so echt so 6-7 Schritte irgendwie nacheinander, bis es dann wirklich Shooting landet. Es fängt damit an, dass mich jemand zum Beispiel anruft und sagt, ich habe deine Fotos auf der Webseite gesehen, würdest du mich fotografieren? Und dann sage ich, okay, schaue ich schnell in meinen Kalender und sage erstmal ja und stelle so ein paar Fragen. Dann mache ich, wenn es die Möglichkeit gibt, auch gleich einen Termin mit dem Paar, wenn es bei mir in der Gegend wohnt, dass man sich mal trifft. Ja. Mhm. Und wenn es dann funktioniert, dann treffe ich mich, gehe irgendwo mit denen ein Käffchen trinken und spreche mit denen wirklich die ganze Hochzeit vom ersten Foto, das ich mache, bis zum letzten Schuss durch. Frag sie nach ihren Vorstellungen, frag sie auch, warum sie gerade mich gefragt haben. Mach ihnen klar natürlich auch nochmal, was mein Stil ist. Und da ich versuche auch einen eigenen Stil zu fahren, erkläre ich denen, okay Leute, ich mache viel Schwarz-Weiß, ich gucke, dass ich viel mit Kontrasten mache, wenn ihr verschiedene Wünsche habt, dann sagt mir das bitte und so weiter und so fort und spreche wirklich auch mehr oder minder nicht jede Minute, aber jede Stunde, so im Stundentakt spreche ich den ganzen Tag durch und weiß dann natürlich auch, schreibe mit, habe dann mein MacBook dabei, mache mir Notizen dazu. Und sagt den beiden auch herzu, ich brauche Fotos nicht von euch, sondern von euren VIPs. Ja, also Eltern, Großeltern, Freunde, die ihr wirklich auf den Fotos drauf haben wollt. Und weil es meistens sich hinterher herausstellt, dass Paare sich dann doch gewünscht hätten, dass die Großeltern mit drauf sind. Und wenn man das dann halt aus lauter, ich bin ja Künstler und fotografiere nur die Situationen, kann das auch mal böse enden, was bei mir schon mal passiert ist. Und seither sage ich denen, okay, die Fotos brauche ich, die schicken mir die dann. Und zusammen mit der Liste ist das schon echt eine gute Vorbereitung. Das schaue ich mir dann eben eine Stunde vorher nochmal an, gehe ich nochmal drüber, schaue mir nochmal die Gesichter an auf den Bildern, gehe nochmal den ganzen Tag durch, stecke mir den Zettel in die Hosentasche, falls ich wirklich mal was vergesse und bin dann wirklich bestens vorbereitet auf die Hochzeit.
Ja. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Und da immer wieder Fragen an uns herangetragen werden, mit welchen Objektiven fotografiere ich denn eine Hochzeit? Brauche ich einen Bildstabilisator oder brauche ich Lichtstärke? Brauche ich ein Tele oder brauche ich einen 50 mm? Jetzt, nachdem wir es du erzählt hast, das klingt ja so, als ob du mit zwei Rucksäcken vollgepackt für alle möglichen Situationen losziehst. Aber ich glaube, genau das machst du nicht, ne?
Ja, so ein bisschen schon. Also ich habe so einen großen Tatonka DSLR-Pack-Rucksack und da schmeiße ich wirklich alles rein, was ich hier irgendwo finde.
Okay.
Und natürlich, ich habe zwei Kameras dabei, das ist die 30D und die 350D. Das sind jetzt beides keine 15-Megapixel-Kameras. Und wenn ich weiß, okay, das Shooting fängt in der Kirche an, mache ich schon mal meine Festbrennweite drauf. Mhm. Das ist dann mein 50 mm 1.8 und mache dann auf meine zweite Kamera dann einen Weitwinkel drauf. Dann kann ich mich ein bisschen abwechseln.
Und, ja, ich denke, da müssen sich die Leute eh bewusst sein. Wenn man mal eine Hochzeit fotografiert, dann hat man da ja mindestens 3 bis 4 verschiedene Genres vor sich. Da hat man die Lowlight-Geschichte in der Kirche, da hat man irgendwie den journalistischen Ansatz beim Empfangen, da hat man die Party später, das ist dann so Eventfotografie, also
das so Porträtshooting,
formale Geschichte, Gruppenbilder, also man musste ja wirklich im Prinzip mehr abdecken als jeder andere Fotograf, weil man eben diese ganzen verschiedenen Genres hat und da macht es natürlich schon auch Sinn, entsprechend für die verschiedenen Bereiche so ein bisschen auch vorbereitet zu sein und ausgerüstet zu sein.
Ja, vor allem das Ding ist ja, dass du in relativ kurzer Zeit zwischen diesen Genres hin und her springst, ja. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass du das Shooting hast mit dem Paar draußen irgendwo in der Natur und du hast gerade so, bist du am Durchschnaufen und schon geht abends die Party los, ja. Und du musst eigentlich fix bereit sein, auch zu wissen, okay, wann brauche ich welches Objektiv. Ich habe insgesamt, glaube ich, ich weiß gar nicht, 5 Objektive, aber die meiste Zeit renne ich dann doch mit 2, 3 rum, die sich dann irgendwo durchsetzen. Aber ich habe jederzeit alle griffbereit. Natürlich renne ich jetzt nicht mit dem DSLR-Pack vorne vorm Altar rum, ja, weil das ist natürlich Quatsch. Das sieht auch ziemlich bescheuert aus und möchte mich ja jetzt nicht zum Affen machen. Sondern ich habe noch eine kleinere Umhängetasche dabei. Da stecke ich 2 Objektive und meine 2 Kameras rein und mache die zu und fertig. Und im Auto liegt eben mein großer Rucksack. Wenn ich denke, jetzt brauche ich doch noch einen Blitz oder sowas, dann kann ich da immer noch hingehen. Aber bei mir ist durchaus auch so, die meiste Zeit eher minimalistisch, eher ein paar, was weiß ich, zwei Objektive, meine Kameras dabei, das war es dann auch. Theoretisch könnte ich auch mit einer Kamera fotografieren. Das würde im Ganzen keinen Abbruch tun. Ich müsste halt die ganze Zeit Objektive wechseln und das ist eigentlich stressig dabei. Mhm. Aber was Ausrüstung betrifft, ja, dann nehme ich wirklich alles mit, was geht. Ich habe noch so eine kleine Taschenvideokamera, die nehme ich auch mit, weil ich denke, ach, keine Ahnung, sitzt du wo am Tisch und hast gerade ein paar Minuten für dich, dann nimmst du noch ein paar Impressionen mit auf. Das Paar könnte sich freuen, die gucke ich mir hinterher an und wenn die was werden, dann gebe ich die mit dazu, wenn nicht, halt nicht. Also ich würde da, also ich bin auch jemand, der sagt, okay, wenn ich auf eine Hochzeit gehe, dann gebe ich da 100%. Ja, also da ist in den seltensten Fällen lehne ich mich zurück und denke, ach ja, komm, nimmst mal 2 Stunden, legst dich in die Koje. Sondern ich bin eigentlich mehr oder minder immer mit meinem Anführungszeichen Fotoauge unterwegs, ja, und gucke, okay, keine Ahnung, habe die Kamera immer nah dabei. Selbst wenn ich am Tisch sitze und gerade zum Beispiel was esse, was ja auch das Schöne an Hochzeiten ist, dann habe ich trotzdem meine Kamera irgendwo griffbereit. Denn wenn jetzt, keine Ahnung, stelle vor, du hast gerade einen Sonnenuntergang und die Leute sind eben so in diesem weichen roten Licht eingehüllt, da wäre es bescheuert, wenn ich sage, jetzt mache ich Pause, ja, sondern da stehe ich kurz auf, mache das Foto und setze mich hin und esse wieder weiter.
Das ist mir übrigens gerade passiert bei einem Polterabend, wo ich selber Gast war, aber ich habe halt die Kamera mal mitgenommen und auch ein paar Fotos gemacht, obwohl auch eine Fotografin da geladen war. Habe halt ein paar Bilder gemacht, Fotografin war dann irgendwann weg, weil die ist halt für so und so viele Stunden bezahlt und war dann wieder weggefahren. Und ja, ich war halt sowieso Gast und war halt den ganzen Abend da und dann plötzlich ging die Sonne unter und das war auf dem Grillplatz, ringsherum Felder, ja, irgendwo im Hintergrund wurde das Feld gemäht und staubte dann so in der Abendsonne und dann dachte ich, Mensch, das sieht ja hier richtig schön aus, das wird noch was. Und als es dann so richtig rot wurde, habe ich ein Bild gemacht von einem Baum hinterm Haus, ganz banal eigentlich, ja, so richtig schön den Hintergrund, alles unscharf, so ein Blatt im Vordergrund scharf, so schönes Detail rausgeholt. Und habe die Bilder dann dem Paar da gegeben. Und dann kam doch tatsächlich, als sie hier zu Besuch waren, kam der Mensch, wo hast du denn dieses Bild gemacht? Das ist ihnen richtig aufgefallen, weil das so herausstach aus allen anderen Bildern. Und sagt, wo war denn das? Und ich sage ja, das war bei euch direkt hinter der Grillhütte. Ich sage, da ist bloß keiner hingegangen, weil die saßen alle vorne bei der Bratwurst. Ne?
Ja, so ist es.
Ja, schon lustig.
Also es gibt auf Hochzeiten unzählige schöne Momente, die man einfangen kann. Und das ist für mich auch das Schöne an der Hochzeitsfotografie, dass ich eigentlich nonstop am Bilder komponieren bin. Ja, wo hast du das schon? Also wenn ich in der Landschaft bin und ein Landschaftsfoto mache, dann kann das schon mal 2 Stunden gehen, aber dann ist auch wieder Sense. Ja, das Gleiche beim Wasserfall oder gut, ich bin jetzt wirklich schon sehr auf der Landschaftsschiene, aber selbst wenn ich ein Porträt-Shooting mache, bin ich nie einen ganzen Tag wirklich unterwegs mit einer Person, sondern ich beschränke mich auf ein paar Stunden. Aber bei einer Hochzeit bist du die ganze Zeit wirklich, du klebst förmlich an der Kamera und hast eigentlich die Möglichkeit, ständig geile Fotos zu machen. Und das ist eigentlich, das fasziniert mich so an der Hochzeitsfotografie. Dazu kommt, alle Leute sehen echt gut aus. Ja,
ja, das ist natürlich
alle gut angezogen. Was ist denn für dich dein Lieblingsteil bei so einem Hochzeitsshooting?
Boah. Ui, das ist eine schwere Frage. Also
gibt es irgendwas, wo du dich immer drauf freust? Sei das jetzt der Empfang oder sei das jetzt die Party abends oder...
Ups, das war der Punkt, an dem es meine Aufnahme zerrissen hat. Aber bleibt einfach dran, wir schalten um auf das Backup, das Chris aufgenommen hat. Haha, ja, Profis am Werk eben.
Das gibt's, also das kommt auf die Hochzeit drauf an, ja. Also jede Hochzeit ist ja meistens individuell gestaltet. Es gibt Leute, die machen nicht mal, also die sagen dann, okay, wir machen einfach nur eine standesamtliche und gehen nicht in die Kirche. Dann hast du das Ambiente schon mal nicht, weil oft sind standesamtliche Hochzeiten, wenn es nicht gerade wo irgendwo in der Stadt ist, auch eher so ein bisschen flach vom Hintergrund. Das kommt drauf an. Ich freue mich auf die Momente, in denen es mir gelingt, ein gutes Foto zu machen. Und das ist in ganz unterschiedlichen Situationen. Wo ich ehrlich gesagt viel Respekt vor habe, sind abends die Feiern. Also ich kann es mal rumdrehen, kann sagen, okay, die Situation, wo ich selber ein bisschen angespannt bin, das ist, wenn es dunkel wird. Das ist dann, wenn das Licht in Anführungszeichen wirklich beschissen ist. Ja, und du musst da ein bisschen rumkämpfen mit dem Blitz, willst das Ding dann doch nicht zu hell machen, dass es nicht unrealistisch ist, lässt den Blitz weg, ist das Bild verrauscht. Du bist da schon am Kämpfen und da ist es gut, viele Fotos zu machen. Oh ja. Somit ist es so, ja, das ist die Herausforderung für mich am Tag. Und ich freue mich, wenn es mir gelingt, eine einigermaßen authentische Abbildung dann eben von der Feier zu machen. Ansonsten ist mir der ganze Tag lieb, ja. Also da wird einfach fotografiert und ja, so würde ich die Frage beantworten.
Cool. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
Jo, auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass du da warst. Wo findet man dich nochmal?
Also man findet mich im Internet unter querfeldein.de. Das buchstabiert man KW, also und dann erfeldein.de. Meine Hochzeitsfotos, wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, ganz einfach unter martingommel.de. Gommel mit 2 M. Wer bei Twitter ist, kann mich unter querfeldein finden. Ja, und sonst bin ich eigentlich überall auch unter querfeldein zu sehen.
Cool, genau. Also jetzt alle auf Twitter querfeldein folgen. Martin, vielen Dank.
Ja.
Mach's gut.
Ich danke euch, dass ich dabei sein konnte. Hat echt riesig Spaß gemacht. Und ja, viel Spaß noch beim weiteren Aufnehmen.
Super, super, dass das so kurzfristig geklappt hat.
Jupp. Ja, gerne.
Also, tschüss. Okay.
Tschüss. Tschüss.
Ja. So, das hat ja funktioniert. Wahnsinn.
Ja, ich glaube, es gab nur einen kurzen Aussetzer hier in der Aufnahme, aber das muss ich mir nachher nochmal anhören. Also wenn da zwei Wörter von Martin fehlen, sorry.
Ja, die kannst du dann nachsynchronisieren. Also, genau. Wir machen weiter. Der Alfred hat einen Tipp und der hat uns was Langes geschrieben. Der hat sich nämlich eine neue Kamera gekauft.
Genau, da geht es nämlich um Kamera kaufen. Wir hatten euch ja mal gefragt, Mensch, wenn ihr eine Kamera kauft, weil wir immer wieder so viele Fragen kriegen, welche Kamera soll ich denn jetzt nehmen, ja, diese oder jene oder doch eine ganz andere, hatten wir euch gebeten, schreibt doch einfach mal, warum habt ihr nun ausgerechnet die Kamera genommen, die ihr genommen habt? Oder auch, warum habt ihr die anderen nicht genommen? Und das hat der Alfred hier recht ausführlich gemacht. Ich gehe hier mal so exemplarisch durch. Er hat nämlich geschrieben, dass er sich die 450D von Canon geholt hat und sagt, das sei ein guter Kompromiss aus allem, also für ihn persönlich jetzt. Da hat er sich die jetzt gekauft und ist sehr zufrieden. Sein geplantes Budget lag so bei etwa 1.000 Euro inklusive Zubehör, sollte möglichst klein und leicht sein, viel Kreativität soll möglich sein und so weiter. Ja, und dann hat er halt hier geschrieben, warum hat er denn die anderen nicht genommen? Und da schreibt er hier, Achtung, Fakten, aber auch subjektive Meinung.
Subjektive Beispiel, Fakten sozusagen.
Subjektive Fakten, genau. Fakten, Meinung. Ja, es stand zum Beispiel zur Wahl diese Sony Alpha, die A350. Ist ja sicherlich keine schlechte Kamera, kann man nun nicht sagen. Aber er schreibt hier, für ihn war es ein Grund, sie nicht zu kaufen, weil sie wohl relativ laute Auslösungen macht. Also das Auslösegeräusch war ihm zu laut. Und sie benutzt wohl ein eigenes Speicherkartenformat. Ich nehme mal an, der meint diesen Sony Memory Stick.
Ja, den Sony Kaugummi.
Mhm. Wobei, ich glaube, die neueren Geräte haben ja auch alle Kompakt-Flash-Karten oder die größeren, ich weiß es nicht genau. Aber diese hier wohl eben gerade nicht. Ja, dann schreibt er weiter, die Spiegelvorauslösung gibt es nur automatisch bei Motivprogrammen, nicht bei den Kreativprogrammen. Also sprich, man lässt den Spiegel einfach mal vorher hochklappen, in Ruhe ausschwingen, damit nichts wackelt und dann kann man schön leise auslösen, ohne dass irgendwas zittert. Und da schreibt er, das war sehr schwer herauszufinden. Auf Internetseiten findet man widersprüchliche Aussagen. Selbst die Originalbedienungsanleitung sagt nichts darüber. Und ein Händler hat dann für ihn direkt bei Sony angerufen und das abgeklärt. Also interessante Information. Die A350 kann die Spiegelvorauslösung nur bei Motivprogrammen. Ja, dann stand natürlich zur Wahl die EOS 1000D. Das ist ja so die aktuelle Einsteiger für wenig Geld. Aber da schreibt er auch zu viele Einsparungen. Siehe auch Happy Shooting Folge 84, das Betthupferl. Da haben wir darüber gesprochen.
Das ist lang her.
Ja. Ja, dann stand noch zur Wahl die Nikon D60. Da sagt er, hat kein Live-View und hat schlechtere Ergebnisse bei Testberichten. Okay. Wobei ich jetzt sagen muss, also bei Testberichten wäre ich vorsichtig. Also
Testberichte sind mit wirklich immer mit Vorsicht zu genießen. Ganz einfach, wenn man sich mal so Computerzeitschriften anschaut und dann einfach mal 3 Seiten weiterblättert nach dem super Testbericht und dann sieht, dass da eine teure Werbung geschaltet ist für genau diese Kamera, dann kann man sich ungefähr vorstellen, warum der Testbericht so gut ausgefallen ist. Das soll jetzt keine Unterstellung für alle Kameras, für alle Zeitschriften sein, aber Manchmal frage ich mich das dann schon ein bisschen, ja.
Dann hast du halt den einen Redakteur, der findet die halt gut und der andere findet sie schlecht. Also in einer Zeitschrift fällt das so auseinander, so. Oder mal wird es mit der verglichen und mal mit der. Also bei Testberichten wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Aber Live-View ist ein Argument. Wenn man Live-View haben möchte, ist das natürlich erstmal ein K.O.-Kriterium. Ja, dann hat er sich die Nikon D90 noch angeschaut. Da sagt er, die wäre absolut super. Aber der Preis, also sprich, das hat dann so ein bisschen sein Budget gesprengt. Ja, und dann hat er sich noch angeschaut die Pentax, die K200D. Auch da schreibt er, hat kein Live-View. Und Blitzen auf zweiten Vorhang ist wohl nur mit externem Blitz möglich, also nicht mit dem internen. Auch eine eingeschränkte Spiegelvorauslösung. Da gibt es nur 2 Sekunden Selbstauslöser. Und was hat er hier? Objektivdeckel bei Fixbrennweite 40 und 70 nicht schnell abnehmbar. Siehe cameralabs.com.
Aha.
Da weiß ich nicht, was er damit meint, aber wenn das natürlich fummelig ist, da den Objektivdeckel abzukriegen, ist das auch doof. Da finde ich übrigens diese Objektivdeckel von Nikon klasse und von Tamron. Ich glaube, ich werde mir mal einen kompletten Satz Tamron oder Nikon Objektivdeckel holen.
Weil man die von vorne so kneifen
genau,
kann.
Genau, ja. Die kannst du nicht nur von außen, also von außen kneifen geht auch, aber du kannst sie auch von innen kneifen. Das ist gut, wenn du so eine Streulichtblende angesetzt hast. Ja, also fand ich mal ganz interessant, einfach mal so diesen Entscheidungsprozess zu sehen. Das kann bei euch jetzt, wenn ihr das hört, komplett anders ausfallen.
Da gehe ich sogar mal von aus, denn ich kenne auch ganz viele Bauchkäufer, die gehen in den Laden, nehmen die Kamera in die Hand, spielen ein bisschen damit und sagen, die fühlt sich gut an, die fühlt sich nicht gut an. Das ist eigentlich der Tipp, den ich den meisten Leuten gebe, die jetzt nicht unbedingt absolut das ein oder andere Feature wirklich haben müssen. Und selbst dann kann man es ja ein bisschen runterbrechen auf ein paar Kameras, die noch übrig bleiben und dann die mal anfassen. Die lassen sich ja in den gängigen Großmärkten heutzutage meistens ausprobieren.
Jo.
Wir haben Fragen auf Twitter. Und zwar fragt der Schattenkrieger, was bewirkt der Highspeed-Flash? Wieso sind damit kürzere Belichtungszeiten möglich? Nachteil gegenüber normalen Blitzen.
Ja. Interessanterweise flasht der Highspeed-Flash ja nicht kürzer, sondern länger.
Richtig. Also letztendlich kannst du dir das so vorstellen, der Blitz, die Kamera hat eine kürzeste Verschlusszeit für Blitz. Das ist ganz einfach. Wir haben 2 Vorhänge. Der eine geht auf, der andere geht zu. Das macht die Belichtungszeit. Wenn die jetzt schneller wird als die Blitzsynchronzeit, nämlich bei Canon so üblicherweise in 2/100 zum Beispiel, dann geht der Vorhang nicht mehr ganz auf, dann wird geblitzt und ganz zu, sondern dann wird der Vorhang zu so einem Schlitz und der fährt quasi vor dem Sensor einfach vorbei.
Also sprich, der Vorhang, der zweite Vorhang läuft schon los, bevor der erste überhaupt ganz unten ist.
Richtig. Und damit hast du natürlich ein Problem, weil wenn du jetzt während dieser Zeit den Blitz auslöst, der irgendwo zwischen einem 1/5000 und einem 50.000 wahrscheinlich belichtet, dann hast du nachher einen Streifen auf dem Bild. Und das bringt natürlich nichts. So. Nee. Das heißt, du kannst deine Kamera zum Beispiel mit einem manuellen Blitz im Studio ruhig mal auf ein 1/4000 stellen und dann fotografieren, aber es kommt halt nichts Vernünftiges bei raus, weil der Blitz so kurz auslöst.
Ja, sieht und ganz lustig aus.
Was der Highspeed-Flash jetzt macht, ist, der macht im Prinzip ganz viele kurze Blitze hintereinander. Sprich, der macht so eine Art Dauerlicht, so ein ganz kurz hintereinander. Das heißt, während der Vorhang sich vor dem Sensor bewegt oder dieser Schlitz sich bewegt, wird nacheinander Licht gepulst. Und damit haben wir die Möglichkeit, auch kürzere Belichtungszeiten zu machen, die nicht diesen Schlitz abbilden, sondern das komplette das komplette Bild belichten, so rum.
Genau, das ganze Licht bebildern.
Genau. der Nachteil gegenüber normalen Blitzen, du hast nicht die Leistung.
Jo.
Du hast eben, da er pulsen muss und da er ganz viele kurze kleine Pulse machen muss, verteilt sich quasi die Energie auf einen längeren Zeitraum und damit hast du einfach nicht den Output. Du kriegst also nicht so viel hell.
Jo, das machen übrigens Systemblitze überhaupt so mit diesem Trick, weil die haben ja nur eine begrenzte Leistung. Da ist ja, ich meine, das ist ja, vergleich das mit dem Studioblitz, das Ding hältst du in der Hand, das wiegt fast nichts im Vergleich. Die machen das nämlich so, wenn man die Leistung reduziert auf ein Achtel, auf ein 1/16 und so weiter, dann blitzen sie extrem kurz. Ich glaube, das geht runter bis zu einer hunderttausendstel Sekunde oder sowas. Also ultra kurz. Also je nachdem, welches Blitz, da gibt es wahrscheinlich jetzt auch wieder von Hersteller und vom Modell Unterschiede. Aber es ist ultra kurz. Und wenn ich jetzt volle Leistung gehe, dann ist der Blitz relativ lange an. Also sprich, auch wenn man jetzt sehr kurz blitzt, blitzt er unter Umständen, wieder je nachdem, bis zu welcher Stelle er dann abregeln kann, blitzt er mit voller Leistung, aber nur sehr, sehr kurz. Und bei voller Leistung leuchtet er eben bei voller Kraft sehr lange. Da hat man also nicht mehr so dann den 50.000stel, sondern dann hat man eben, was du gerade sagst, dann noch eine 2.000stel oder 4.000stel Sekunde oder sowas leuchtet das dann. Und dadurch hat man eben mehr Licht hinterher auf dem Bild, so lösen die Dinger das. Tja. Wenn man also wirklich eine blitzschnelle Bewegung einfrieren möchte mit so einem Systemblitz, dann muss man versuchen, dass man die Leistung reduzieren kann und dann hoffen, dass es noch hell genug ist.
Tja, schön. Dann haben wir noch eine Frage von K. Syring. Wie wähle ich ein passendes Papier aus? Muss es eins vom Druckerhersteller sein? Gibt es Tests im Internet und Farbprofile?
Oh, da kannst du bestimmt was sagen.
Ja, also generell kann man schon sagen, dass die Papiere, die Tinten vom Druckerhersteller auch erstmal gute Ergebnisse bringen, weil darauf sind die Sachen eingepegelt und das ist erstmal richtig so. Jetzt ist es natürlich so, dass es oft auch interessante Papiere von Drittherstellern gibt. Also es gibt ja die Firmen wie Ilford zum Beispiel, die auch Druckerpapiere herstellen oder Hahnemühle und so weiter. Und die bringen einem allerdings erst dann was, wenn man für das entsprechende Papier und den dazugehörigen Drucker, den man hat, auch ein Profil bekommt. Das heißt, bevor ich mir jetzt mal irgendwo ein Papier kaufe bei Hahnemühle, schaue ich nach, ob dieser Papierhersteller mir auch ein entsprechendes Profil mitliefert für den Drucker, den ich habe. Dann kann ich das Papier kaufen, kann es testen. Am besten ist es sogar, wenn man sich, oder so mache ich das zumindest, wenn man sich mal so ein Testpack kommen lässt. Da gibt es so Testpakete, die, was weiß ich, 20 Blatt, zwei von jeder Sorte irgendwie haben. Und dann kann man mal ausprobieren, welches Papier denn einem wirklich passt. Braucht aber dann wirklich die Profile, die für das Papier und den eigenen Drucker da sind. Die gibt's nicht für alle. Da muss man sich also vorher umschauen. Oder, und da kannst du jetzt was zu sagen, Boris, man macht sich einfach seine eigenen Profile.
Richtig, das würde ich nämlich sogar empfehlen, also wenn man denn die Möglichkeit hat, selbst dann, wenn es Profile zum Runterladen gibt, denn der Haken ist, dass wenn ich einen Drucker kaufe, nehmen wir zum Beispiel hier mal, ich habe einen Epson R800, dann druckt der. Kaufe ich jetzt noch einen Epson R800, der ist aus einer anderen Serie zum Beispiel, dann druckt der auch, aber der druckt anders. Also die sind nicht wirklich kalibriert. Und wenn ich jetzt ein Herstellerprofil herunterlade, dann ist der halt mit irgendeinem Epson R800 mit diesem Papier gemacht worden, mit der Originaltinte, die so wie sie zu dem Zeitpunkt war. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Profil wirklich exakt zu meinem Drucker passt. Das kann eine Annäherung sein, das kann aber auch in einzelnen Nuancen oder in einzelnen Kontrastbereichen noch deutlich daneben liegen. Also kann man das selber machen, indem man hier Color Monkey gibt es, Spider gibt es, hier diesen von Data Color und noch andere Produkte in unterschiedlichsten Preisklassen. Da ist ein Stück Software dabei und diese Software, die druckt nun ein Profilierungsmuster mit diesem Drucker, mit dieser Tinte auf das gewählte Papier. Das sind so kleine Farbquadrate. Und mit einer Hardware, die dann mitgeliefert wird, misst man das. Und diese Hardware ist nun kalibriert und die Software weiß genau, welchen Farbton man gedruckt hat und dann wird das abgemessen, miteinander verglichen und dann ein Korrekturprofil erzeugt. Und dann passt das wirklich sehr genau.
Ja, da würde ich sagen, dabei lassen wir es mal mit den Twitter-Fragen. Kommen sicher noch ein paar mehr dazu.
Ja, ich habe hier von Octron noch eine. Was haltet ihr von Cookie-Filtern? Welche sind sinnvoll, welche nicht und welche Filter braucht man auf jeden Fall? Vielen Dank. Cookie-Filter grundsätzlich finde ich klasse. Also ich benutze jetzt nicht wahnsinnig oft und nicht überall, aber ich habe jetzt so eine Halterung und ich wünsche mir jetzt zu meinem Geburtstag quasi neue Adapterringe, weil ich habe inzwischen neue Objektive mit größeren Durchmessern, da brauche ich andere Adapterringe, sonst kann ich das nicht mehr benutzen. Und was auf alle Fälle sinnvoll ist, ist ein Graufilter, weil wenn du schon eine Cookie-Halterung hast, dann kannst du auch einen Graufilter dafür nehmen. Den gibt es in unterschiedlichen Stärken und die machen auch alle irgendwo Sinn. Also zum Beispiel ein Zweifach oder ein Vierfach. Wenn du zum Beispiel, es ist sehr hell draußen, willst ein Porträt machen, aber die Blende weit aufmachen, damit du den Hintergrund schön unscharf kriegst, brauchst du unter Umständen einen Graufilter, damit du das noch hinkriegst. Und was sehr, sehr sinnvoll ist, gerade bei diesen Cooking-Geschichten, ist der Grauverlauf Filter. Das ist nämlich das Tolle bei diesem Halterungssystem, dass du diesen Grauverlauffilter dann nicht nur drehen kannst, sondern kannst ihn auch hoch und runter verschieben, hast also den Übergang nicht in meiner Bildmitte. Und das ist halt ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel den Himmel ein bisschen abdunkeln möchte, um die Wolken ein bisschen dramatischer zu kriegen, schon bei der Aufnahme. Man kann einfach den Dynamikumfang von zwei Teilen im Bild aneinander angleichen,
um also dann sprich, eben eine sprich, perfekte du machst,
Belichtung zu machen.
Ja, sprich, du machst den Himmel ein bisschen dunkler, dann ist der ein bisschen ähnlicher wie der Vordergrund und dann muss die Kamera nicht so hart arbeiten.
Genau. Jo. Umgekehrt kann man das auch gebrauchen, wenn es dann auf dem Wasser glitzert oder sowas und man will das ein bisschen dunkler haben, weil das sonst zu grell wird, macht man halt unten ein bisschen dunkler. Mhm. Also das ist, also ich würde sagen, wenn du ein Cooking-System nimmst, dann nimm auf alle Fälle einen Grauverlauf dazu. Steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Der ist bloß relativ schwer zu kriegen, offenbar.
Ich weiß auch nicht. Also es gibt wenige Filter, die ich wirklich empfehle. Es gibt Filter, da haben wir schon oft drüber geredet, die braucht man einfach nicht, den Skylight-Filter, den Glasfilter, den Schutzfilter und so weiter. Aber ein Polfilter macht Sinn und speziell jetzt diese Cooking oder offiziell heißen der Cooking, das ist ein französisches Produkt, COKIN.com. Diese Filter, ja, da gibt es eben diverse und da ist der Grauverlauf für mich so, eigentlich sogar der einzige, den ich davon habe. Ich habe zwei verschiedene Grauverlaufsabstufungen, die gibt es ja auch in dunkler, heller, härter, weicher, diese Verläufe. Und für Landschaftsfotografie wird das schon immer wieder mal rausgeholt, ganz klar. Also macht durchaus Sinn. Sehr schön.
Hier ist übrigens eine ganz tolle Frage. Welche Underwear bevorzugt ihr? Klassisch, String, Tanga oder Boxershorts? Wer die HS-Wahl hat,
ich sag fragt mal, der Abt. Ich sag mal, Kommando. Also, weiter. Jetzt lassen wir mal Twitter außen vor. Die Fragen werden ja echt ganz schön persönlich. Linktipp von Matthias. Fotografieren mit LEDs als Beleuchtung.
Oh ja. Da ist eine Seite, ich stelle das einfach auf happyshooting.de, könnt ihr mal drauf gucken. Habe ich heute gerade per Skype reingekriegt, diesen Tipp. Da wird einfach gezeigt, wie schön man eigentlich mit ganz einfachen und vor allen Dingen sehr billigen LED-Lampen Motive ausleuchten kann. Also zum Beispiel Produktfotografie. Und man braucht auch nicht unbedingt sehr viele davon. Er zeigt zwar auch, wie man mit vielen Lampen dann ein gebogenes Licht machen kann, wie man quasi ein Ringlicht machen kann. Also simulieren zumindest. Er zeigt aber eben auch, wie man mit wenig Lampen sehr gezielt ausleuchten kann, indem man dieses Malen mit Licht macht. Das heißt, man stellt die Kamera auf eine recht lange Belichtungszeit, mehrere Sekunden, und dann malt man mit ein oder zwei LEDs quasi genau die Bereiche aus, die man hell haben möchte. Und das zeigt er da an einigen Beispielen. Ist eigentlich recht lesenswert. Kann man sich mal angucken.
Mhm. Es sind noch ein paar ganz interessante Beispiele. Zum Beispiel das LED-Ringlicht. Wo einfach ganz viele kleine LED-Lämpchen rundrum um ein Objektiv platziert. Also es ist spannend und mal mit Licht ist
vor allem ganz, ganz einfach nachzubasteln. Also jetzt nicht LED, wir gehen in den Elektronikladen und da muss gelötet werden. Nee, er meint richtig so diese kleinen Schlüsselanhänger-Taschenlampen, die man einschaltet und dann klebt man die einfach mit dem Gaffer rings ums Objektiv und solche Geschichten. Also ganz, ganz einfache Do-it-yourself-Lösung, die aber ganz erstaunliche Ergebnisse bringen.
Fand ich sehr schön. So, jetzt aber noch eins, das hat mich jetzt, das finde ich jetzt auch spannend. Und zwar das Camera Obscura Projekt im Schlafzimmer.
Das ist der Knüller. Ihr erinnert euch noch, beim letzten Mal hatte ich kurz erzählt, wegen dieser Lochblende und welche Brennweite das hat und so weiter, dass ja früher schon die Maler einfach einen Raum verdunkelt haben, ein kleines Löchlein in die Fensterläden gemacht haben, Augen gewöhnen und dann eben abmalen. Und genau das hat jetzt jemand nachgemacht, aber mit einem fotografischen Ansatz. Der ist nämlich dahergegangen in sein Schlafzimmer und hat sein Schlafzimmer mal komplett verdunkelt, also das Fenster komplett abgedunkelt. Dann hat er alle Wände ringsherum über die gesamte Höhe mit Fotopapier zugekleistert quasi, zugepinnt.
Also unbelichtetes Fotopapier,
richtig? Unbelichtetes Fotopapier. Deswegen musste der Raum auch stockduster sein.
Mhm.
Also gehst dann quasi im Dunkeln da durch. Also kannst du ja ein Rotlicht anmachen. Da ist das Papier ja unempfindlich gegen. Dieses spezielle Rotlicht. Und es gibt noch so ein Gelb-Grün-Licht. Ja, und dann hat er also alle Wände ringsrum quasi tapeziert, in Anführungszeichen, aber abnehmbar, mit Fotopapier. Dann ist er wieder ans Fenster gegangen, was er ja abgedunkelt hat, und hat in diese Abdunklung, ich weiß jetzt nicht, womit das zugemacht hat, ein etwa 10 mm großes Loch reingemacht. Beziehungsweise das Loch hat er wahrscheinlich schon vor drin gehabt, er hat es dann geöffnet. Und jetzt fiel in dieses Schlafzimmer durch ein 1 cm großes Loch für 4 Minuten das ganz normale Licht von außen halt.
Also die Nachbarschaft quasi.
Die Nachbarschaft, die Straße, die Häuser, die Bäume, alles von gegenüber. Und das ist jetzt quasi eine riesengroße Kamera. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ganze Schlafzimmer ist jetzt die Kamera, der Film, die Filmebene. Und das Loch da vorne.
Ah, jetzt sehe ich es. Wenn man auf den Link geht, dann muss man auf die Seite scrollen. Da kommen ja noch richtig eine ganze Menge mehr Bilder.
Da kommt noch ganz viel.
Ist ja heftig.
Und das Loch ist quasi jetzt die Lochblende. Und dieser ganze Raum ist jetzt seine Kamera Obscura sozusagen. Und jetzt hat er 4 Minuten lang das Fotopapier entwickelt. Also deswegen so lange, weil es halt Fotopapier ist. Wenn das jetzt Filmmaterial gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich eine Sekunde schon zu viel gewesen. Ja, Loch wieder zugemacht, das ganze Papier abgenommen, schön verstaut, hat dann die Papiere fein säuberlich entwickelt und eben in der richtigen Reihenfolge auch wieder hinterher fertig entwickelt, an die Wand gebracht. Und was er jetzt halt hat, ist ein Negativbild seiner Umgebung, wie es diese Kamera Obscura aufgenommen hat. Und das ziemlich gut, also auch sehr scharf.
Auf den Kopf
und seitenverkehrt.
Und da hat er sich da auch noch selber untergebracht drin, indem er sich selbst noch vor die Türe gestellt hat und damit quasi ein bisschen von dem Licht weggeblockt hat. Und da hing dann auch noch irgendwie ein Hemd am Schrank, das ist dann auch mit entsprechend hat dann abgebildet.
So, noch so ein bisschen Schattenriss mit reingebracht.
Genau. Ist ja der Wahnsinn.
Boah, ist also das ein super Projekt. Ich finde das so hammerhart und so dermaßen kreativ, das zu machen. Ich würde mich so tierisch freuen, wenn irgendeiner von euch da draußen Bock hat, irgendwas in dieser Art mal nachzumachen und uns da Bilder von zu schicken. Mich haut das echt um. Fand ich richtig super.
Ah, sehr schönes Projekt.
Also auch den Link auf happyshooting.de. Und wie gesagt, man muss da ein bisschen zur Seite scrollen, da zeigt er so verschiedene Sachen.
So, jetzt machen wir kleine japanische Stunde mit Boris.
Ne, mit Chris.
Oder mit Chris. Ahoi, Sayonara, Bokke.
Bokke.
Jetzt werden alle japanischen Zuhörer ganz böse abschalten oder uns schreiben, was ist Bokke? B-O-K-E-H.
Bokke. Man hört es ja immer wieder, dein Objektiv oder das Objektiv oder dieses Objektiv, das hat ein wunderschönes Bokke, sagen viele. Mhm. Und dann denkt man erstmal Bokke. Ja, es gibt ja so Blumensträuße, die nennt man ja auch Bokke.
Bokke.
Schreiben sich nur komplett anders. Und dann denkt man immer, was haben jetzt Blumensträuße mit einem Objektiv zu tun? Und da ist die Antwort ganz klar, gar nichts. Weil das, was die Leute da meinen, ist das Bokeh. Und das ist eben japanisch und schreibt sich B-O-K-E, also wenn man es in unseren Lettern schreibt, gerne auch mal mit einem H hinten dran.
Das haben die Amis gemacht, das H hinten dran gemacht. Sonst können sie es
richtig sprechen.
Sonst können sie es nicht richtig sprechen.
Sonst sagen sie wahrscheinlich Bokeh oder so.
Bokeh.
Genau. Ja. Aber es ist das Bokeh. Und Bokeh ist japanisch und steht für unscharf oder verschwommen. Mhm. Das habe ich jetzt von Wikipedia, ich denke, das wird stimmen. Und damit ist gemeint, wenn ihr jetzt die Blende sehr weit aufmacht und ihr habt eine ganz, ganz geringe Schärfentiefe und jetzt richtet ihr zum Beispiel den Fokuspunkt auf ein Model im Vordergrund, das Gesicht ist scharf und die Wiese und die Bäume und so weiter im Hintergrund werden unscharf. Und dieses Unscharfe, das nennt man eben das Bokeh. Und da gibt es halt Objektive, die bilden diese Unschärfen ganz besonders sanft, weich, fließend ab. Und Glanzpunkte, also wenn irgendwo ein Licht ist, das ist auch wirklich dann kreisrund und nicht eckig. Hm. Und je runder und je weicher das ist und je weniger Struktur in diesen Unschärfen zu sehen ist, desto schöner empfindet man dieses Bokeh.
Ja, also es gibt da einige verschiedene Schulen. Am einfachsten kann man es übrigens machen, wenn man sich zum Beispiel mal nachts an eine Straße stellt und dann mal mit einer Unschärfe mal in Richtung Autos fotografiert. Da hat man nämlich dann ganz viele punktförmige Lichtquellen oder auch vorm Weihnachtsbaum funktioniert es ganz gut. Und dann kann man wirklich sehen, wie diese einzelnen Punkte rauskommen. Jetzt können die eben wirklich so innen hell, außen langsam ausfaden. Die können richtig rund sein. Die können sogar wie kleine Donuts aussehen. Und ja, das Empfinden ist dann eben manchmal ein schöneres oder ein schlechteres.
Genau. So, dann taucht natürlich immer die Frage auf, warum ist denn jetzt dieses Objektiv so verdammt viel teurer als das andere Objektiv? Und das hat zum Teil eben auch mit diesem Bokeh zu tun, weil die Konstruktion dieser Objektive hat eben auch einen Einfluss darauf, wie das Ganze ausschaut. Also einfach, wie weich, wie sanft das Ganze wird. Und was auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, ist die Form der Blende. Es gibt nämlich Blenden, die haben dann so 5 Lamellen oder so etwas. Und dann sieht man eben im Bokeh eben auch lauter kleine 5 Ecke. Es gibt aber auch Lamellen, die sind abgerundet. Dann reichen eben auch wenige Lamellen, die sind abgerundet, dann sieht es dann schon fast rund aus. Und es gibt eben auch Objektive, die haben ganz, ganz viele, vielleicht sogar noch zusätzlich abgerundete Lamellen. Und da ist dann egal, wie ich die Blende einstelle, ich habe immer ein sauberes, kreisrundes Bokeh. Wenn ihr jetzt aber ein normales Objektiv habt und jetzt nicht so ein schweinesündhaft teures Teil, und ihr seht immer, wenn ihr ein Foto macht, also nehmen wir zum Beispiel an, ihr habt 85 mm 1.8, jetzt bei Canon, und ihr blendet das ein bisschen ab und dann, das sieht zwar schon ganz schön aus im Hintergrund, der hat nämlich ein recht gutes Bokeh, aber so richtig perfekt ist es nicht, oder beim 50 mm 1.8 ist es auch so, ist zwar nett, aber nicht wirklich perfekt, dann probiert mal was anderes aus, dann fotografiert wirklich bei Offenblende. Mach die Blende ganz weit auf. Klar, kann jetzt kritisch sein bei einem Model. Müsst ihr halt ein bisschen mit dem Abstand variieren. Aber wenn die Blende nämlich offen ist, dann ist sie nicht im Bild. Das heißt, ihr habt immer kreisrundes Bokeh im Hintergrund. Also kreisrunde Glanzlichter. Weil da ist ja nichts, was im Weg ist. Also das ist mal so der Tipp. Wenn es besonders schön sein soll, Offenblende nehmen. Und der Witz ist jetzt, wenn ihr mal was ganz Kreatives machen wollt, dann lasst ihr die Blende offen und macht die Blende vor das Objektiv. Nehmt euch einfach ein Stück schwarze Pappe oder hier so ein schwarzes Moosgummi oder so etwas und dann schneidet da vorne eine Form hinein. Ein Kreuz, ein Herz, ein Fisch, was auch immer. Irgendeine Form, die euch gerade einfällt. Und dann fotografiert damit. Und dann schaut euch mal die Unschärfen an. Und da könnt ihr richtig tolle Sachen mitmachen. So Weihnachtsbaum, wo dann lauter Engelchen sind in dem Bokeh.
Weißt du, solche Dinge. Weißt du, womit man das übrigens auch ganz gut kann? Und mit den Lensbabys. Wir haben das mal hier getestet. Du kannst bei dem Lensbaby, kannst du ja eine Blende rausnehmen. Also bei der alten 2.0er-Version und bei dem neuen. Der Muse ist egal. Also
der Composer kann es.
Bei irgendeinem kann man es tun. Und da kann man sich auch so ein Pack Leerblenden kaufen. Das sind einfach schwarze Scheiben. Und jetzt kannst du mit einem kleinen Skalpell, kannst du da entsprechend dir quasi eine Form reinschneiden. Was wir jetzt mal gemacht haben hier auf dem Workshop, das ist schon 2 Jahre her, aber wir posten da einfach mal einen Link nochmal hin auf ein Flickr-Bild, ist, wir haben ein kleines Tips from the Topfloor-Logo in so eine Blende reingeschnitzt und haben damit dann mit dem Lensbaby ein Foto gemacht mit einer punktförmigen Lichtquelle im Hintergrund und du siehst dann tatsächlich, dass das Logo sich in dem Bokeh hinten abbilden. Ja.
Ja. Also wenn jemand von euch mal ein bisschen Corporate Identity Bilder machen will für die eigene Firma.
Richtig.
So geht es. Das ist mal was anderes. Das hat nicht jeder. Ja, aber wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Das soll eigentlich ja nur die kleine Einleitung gewesen sein. Es gibt nämlich etwas ganz Tolles, was man mit dem Bokeh machen kann. Und das hat sich das MIT ausgedacht. Die wollen nämlich quasi in dieses Bokeh eine Information unterbringen. Und die haben sich gedacht, naja, wenn man jetzt heutzutage Barcodes hat, dann nehmen die ja sehr viel Platz weg. Und dann gibt es auch diese zweidimensionalen Codes, wo so lauter schwarz-weiße Rechtecke drauf sind oder Quadrate. Die brauchen auch sehr viel Platz. Und wenn man die abfotografieren will, dann muss man darauf fokussieren. Und ja, ihr wisst es alle, das ist alles nicht so ganz einfach. Und da haben die sich gedacht, das muss doch anders gehen. Wie wäre es denn, wenn wir an bestimmten Punkten im Museum oder wo auch immer nur einen kleinen Leuchtpunkt haben, zum Beispiel so einen roten leuchtenden Punkt, irgendwo in dem Firmenschild oder in dem Fahrplanschild, irgendwo, da leuchtet was. Und wenn man jetzt mit der Kamera auf dieses Schild hält, aber nicht das Schild fokussiert, sondern geht, glaube ich, auf unendlich oder auf ganz nahe, eine Richtung, ich weiß nicht mehr genau, also macht das Schild komplett unscharf, dann wird ja dieser Lichtpunkt zu einem unscharfen Kreis. Der wird immer größer. Und plötzlich hat sich das MIT gedacht, da können wir doch Informationen drin unterbringen. Und die haben es gemacht. Das heißt, je unschärfer man diesen Punkt macht, desto schärfer wird die Information in diesem Punkt. Und aus diesem unscheinbar kleinen leuchtenden Punkt wird plötzlich eine riesengroße Scheibe mit eben einer Codierung da drin, mit einem Code, den dann ein Computer aus dem Bild wieder lesen kann. Und das Ganze nennen sie Bocode.
Ja, und da linken wir mal hin. Das muss man einfach mal gesehen haben, damit man sieht. Die haben dort auch ein kleines Video, wo sie das erklären, wie das funktioniert. Und ja, es ist tatsächlich so, dass man das da tun kann, Informationen unterbringen kann. Die kann man dann für die verschiedensten Dinge verwenden, eben als Barcodes oder um irgendwelche Positionsinformationen drin unterzubringen und so weiter. Es ist ein faszinierendes Projekt für alle visuellen Geeks unter uns auf jeden Fall.
Mhm. So. Ja. Du, wir hatten hier noch eine Frage zu Hochzeitsbilder. Hier fragt mich der Patrick Schulze. Ich musste Hochzeitsbilder machen. Ein Gast hatte eine schlimme Hautflechte im Gesicht gehabt. Wegbearbeiten oder nicht?
Das ist schwierig. Das würde ich, wenn es wirklich ein zentraler Gast ist, also wenn es einer dieser VIPs ist, würde ich es mit ihm wahrscheinlich klären. Also ganz wegbearbeiten würde ich es nicht. Das wissen ja die Anwesenden nicht. Also die Anwesenden würden ja dann sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Manchmal kann aber eine Kamera auch schlicht und einfach solche Dinge überbetonen. Also ich hatte das auch schon auf einem Porträtshoot, wo ich mehrere Leute porträtiert habe und dann einer davon auch ziemlich starke, ja, so irgendeinen Hautausschlag hatte, der dann eben von seinem Farbton her eher dann plötzlich kippte dann das ganze Bild so bei den Hauttönen bei ihr sehr ins Magenta ab. Und da habe ich dann schon ein bisschen korrigiert und habe auch ein bisschen das Schlimmste weggemacht. Aber so richtig ganz wegmachen, nee, würde ich es nicht tun.
Nee, also ich würde auch vorher fragen, weil auch wenn es nicht schön ist, aber es ist nun mal die Person und wenn man es jetzt komplett umgestaltet, dann ist sie es einfach nicht mehr.
Richtig.
Wenn jetzt aber die Person sagt oder man fragt dann halt mal in der Bekanntschaft, wenn das jetzt so ein temporäres Ding ist, was jetzt sowieso gerade in Behandlung ist, dann wird er sich vielleicht freuen, wenn es auf dem Foto weg ist. Aber wenn man es wegmacht, dann muss es auch so weggemacht werden, dass man es wirklich nicht sieht, dass da was weggemacht wurde. Also,
das kann man ja zum Beispiel mal vorsichtig beim Brautpaar anfragen.
Genau. So würde ich es machen. Und dann haben wir hier noch was. Die Fine Pics, weil wir das auch vorhin angesprochen hatten. Er sagt, er hat Druckerprofilierung mit Color Monkey nach Anleitung gemacht. Die Ausdrucke sind aber teilweise zu dunkel. Lightroom und ein Canon IP4500. Ja, dazu kann ich dir sagen, also erstmal musst du den Monitor kalibrieren und profilieren und den Drucker profilieren. Das muss beides sein, sonst passt es sowieso nicht. Und dann heißt das erstmal noch nicht, dass das, was du am Bildschirm siehst, auch wirklich exakt dem entspricht, was auf dem Drucker ist. Im besten Fall ist es natürlich so, aber der Bildschirm leuchtet ja und das Papier reflektiert. Das heißt, du hast erstmal einen unterschiedlichen Eindruck. Das heißt, das, was du auf dem Papier siehst, musst du dir auch jetzt erstmal unter dem richtigen Licht anschauen. Du brauchst also auch helles Licht, damit das Licht viel reflektieren kann. Sonst wirkt es sowieso zu dunkel. Und dieses Profilieren der Drucker, das heißt in allererster Güte mal, dass du dir einen sogenannten Softproof machen kannst. Das heißt, du kannst, in Lightroom geht es leider nicht, Photoshop kann es. Du kannst das Bild in Photoshop öffnen und kannst es dir am kalibrierten Monitor so anzeigen lassen, wie es auf dem Drucker dann aussehen würde. Kannst dann also die Kontraste und die Helligkeiten da kontrollieren. Wenn das bei dir generell so ist oder sehr, sehr häufig ist, dass die Ausdrucke deutlich dunkler sind als der Bildschirm, dann denk mal drüber nach, den Bildschirm dunkler zu stellen. Viele stellen den nämlich zu hell ein und das schaffst du dann einfach im Druck nicht, weil die Farben halt nicht leuchten.
Jupp.
Jo.
Gut.
So viel dazu.
Weißt du, was es gibt? Es gibt eine neue Motivklingel.
Klinglingling.
Klinglingling. Ohne Teaser, aber Demoni hat mir gesagt, sie macht was zum Thema Rahmen.
Ach, das finde ich gut.
Framing, Motive, Rahmen. Und ja, wie ich sie kenne.
Dann kann sie die ja aus dem Rahmen fallen nennen.
Mein Name ist Lauer. Karl Lauer. Gut. Nee, also ich denk, da können wir uns drauf freuen. Wer also mal noch ein bisschen hier die Kreativportion vermisst, geht doch mal rüber, monismotivklingel.de. Da wird das Ganze dann von der kreativen Seite her aufgerollt und richtig schön, wie ich meine.
Genau. Letzte Folge war übrigens Sammelwut. Auch sehr hörenswert.
Ja, Thema kleine, kleine Sammlungen von Dingen erstellen und was man da fotografisch alles tun kann. So, jetzt.
Jetzt haben wir eine Zollaufgabe aufzulösen.
Moment, ich muss mal eben kurz meinen. So, da ist es. Lach nicht.
Ja, dann fang du mal an. Wir haben 24 gültige Bilder.
Wir haben 24 gültige Bilder. Oh, das ist schön. Service not available. API disabled.
Oha.
Tut das bei dir noch?
Ich hab's schon auf dem Bildschirm, also von daher.
Ich hab's. Na, dann müssen wir das jetzt anders machen. Fang doch du mal an zu würfeln. Ich hol mir das jetzt direkt über die
Flickergruppe. Alles klar, dann würfel ich schon mal.
Du musst das heute auswürfeln.
Ich würfel das aus. Das erste ist eine 98. Du kannst aber trotzdem würfeln und mir die Zahl sagen.
Gut, dann würfel ich eine 00.
Alles Nullen ist ja dann nur 100. Haben wir nicht.
100 haben wir nicht.
70.
Dann kriegst du von mir, wie viel brauchen wir, was? Was ist die höchste?
24.
24. 50. Mhm.
74. Wir machen das übrigens mit den analogen Würfeln, weil es mehr Spaß macht. Also ihr braucht uns jetzt keine E-Mails mehr schicken, dass wir ja auch Random-Generatoren in Java und
haben was wir alles schon probiert, es macht einfach von Hand
mehr Spaß. Spaß.
Genau, so. 82. Sag mal, wird das heute noch was?
Es ist so wie beim Mensch ärger dich nicht spielen, ne? 89.
Sag mal.
Ich höre deinen Rechner biepen.
95, ja, das war, jetzt ist die Show zu Ende.
22.
Na, endlich. Jetzt musst du mir allerdings sagen, wer das geschossen hat, dann kann ich es nämlich auch finden.
Ich kann dir sogar den Link schicken. Dann muss ich mal gerade die Fenster umzwitschen. Und dann schicke ich dir mal den Link, die 22, das ist nämlich von Tom B.
Von Tom B.
Das funktioniert, wenn ich dir den Link
schicke. Hab ich schon, brauche ich nicht mehr.
Brauchst du nicht mehr.
Ich mach's mir. Oh, Zoll, das ist ein hübsches, das ist ein süßes Bild.
So, ich hab's offen, das heißt, jetzt müsstest du mich auch wieder hören.
Ja, das ist Kfz-Mechaniker.
Kfz-Mechaniker, genau. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Tom B. Du hast gewonnen. Und zwar die Fernbedienung.
Welche Fernbedienung?
Die Funkfernbedienung für, hast du nicht gesehen. Der letzte Gewinner hat sich nämlich auch tierisch gefreut, aber er sagt, er braucht sie einfach nicht und deswegen gibt er sie einfach dem nächsten weiter. Cool. Tom B., du bekommst die jetzt aber. Wir müssen sie jetzt ja auch mal loswerden. Ich finde die übrigens richtig klasse, die gehen richtig gut. Hab sie schon selbst ausprobiert, selbst auch live eingesetzt bei einem richtigen Projekt. Klappt richtig gut mit Laserpointer dran und so weiter. Ist aus China. Nimm sie dir einfach. Solltest du sie nicht gebrauchen können, dann kannst du sie einfach weiter verschenken oder verscherbeln oder freu dich einfach.
So, nur zum Bild von Tom B. Also, das Bild heißt Kfz-Mechaniker. Die Aufgabe war Zoll. Da hatten wir natürlich jetzt uns gefragt, was wird da zurückkommen. Er hat so interpretiert, Bildunterschrift, warum müssen Radgrößen eigentlich nicht in Zentimetern angegeben werden? Und
das ist so doof, die Frage.
Ja, auf dem Bild ist jetzt ein kleiner Junge, der gerade ein Rad wechselt. Zumindest sieht das so aus. Der ist mit dem großen Drehmomentschlüssel gerade an einem aufgebockten Auto zugange und ist, also von der Komposition her finde ich es sehr, sehr interessant. Da ist nämlich der Junge, der quasi von der linken Seite ins Bild hinein zeigt, also nach rechts schaut. Das gibt dem Ganzen ein ganz interessantes Gefühl. Und er ist schön im Fokus, er ist scharf, das heißt, er ist auch ganz klar das Subjekt in dem Bild. Und dann hast du diesen reflektierenden Drehmomentschlüssel und der reflektiert sich dann wiederum nochmal zweimal im Auto, nämlich in zwei verschiedenen Panels, die das Auto da hat.
Das fand ich auch so klasse.
Das gibt dem ganzen Bild was unheimlich Interessantes. Ich hätte oben noch ein bisschen weiter offen gelassen, der ist so ganz knapp angeschnitten oben. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Platz gelassen oben, aber das ist recht minimal.
Ich hätte es auch noch ein bisschen weiter von links versucht, also den echten Jungen so noch leichter schräg von hinten, also noch mehr als jetzt schon, um dann noch mehr von der Reflexion von ihm im Auto zu sehen.
Wobei, da hast du dann von der Reflexion, ja, ich weiß nicht, da muss man dann ausprobieren.
Man muss es ausprobieren, ja. Muss man gucken. Aber ist schon pfiffig gelöst, so muss ich auch sagen.
Ja, finde ich gut.
Gut. Ja, so, auch gut gefallen haben ja andere Bilder. Jetzt suche ich gerade mal raus. Ich hatte hier mehrere geöffnet. Eins fand ich ganz lustig. Ja, hier ist es. Von La Salsera. Auch eine Workshop-Teilnehmerin.
Jupp.
Just a short break. heißt das Ganze. Und der Untertitel ist Wegezoll.
Oh ja, Bild mit einem gewissen Innuendo.
Sozusagen. Also sie hat übrigens auch so ein Projekt-Täschchen für sich aufgemacht. Das ist nämlich ihr Projekt Summer Stories Part 2. Was sehen wir? Wir sehen einen Sportwagen. Wir sehen links am Bildrand auf den Sportwagen sitzend oder dagegen gelehnt einen Mann mit einer losen Krawatte und Hemd und Zigarette in der Hand, wie er nach rechts schaut, durch die Frontscheibe in diesen Sportwagen hinein. Der ist ein Cabrio und das ist offen. Und wir sehen rechts die geöffnete Tür von diesem Sportwagen. Und auf diese Tür lehnend sehen wir zwei formschöne Frauenbeine mit Netzstrumpfhose, mit roten High Heels und mit einem Slip, der dann noch an dem Knöchel herunterbaumelt.
Ja, aber mehr als die Beine siehst du eben nicht.
Nee, der Rest liegt noch auf dem Auto, im Auto. Nun kann man sich natürlich viele Dinge vorstellen, die dort gerade passiert sein könnten.
Reifenpanne, eindeutig Reifenpanne.
Da der Wagen ja auch so ein bisschen abseits steht, so eine Seitenstraße irgendwo.
Ja, das ist ganz kleine Reifenpanne, eindeutig.
Ja, ich denke auch. Und die hat wahrscheinlich den Slip auch gerade ausgezogen. Vermutlich wollten sie einfach nur den Keilriemen austauschen.
Richtig, das macht man ja mit Strumpfhose und so. Richtig. Ja,
und weil sie so kompliziert angezogen ist, wartet er einfach genervt.
Genau. Er hat es schon mit der Krawatte probiert und
ja, das ging
das
nicht.
Ging nicht und deshalb musste sie jetzt genau.
So. Was ich jetzt schade finde, ist, dass das Autokennzeichen L96 ist. L69 hätte besser gepasst. Aber mehr wollen wir jetzt gar nicht machen.
Ah, jetzt ist er aber mal gut.
Hast du auch noch ein Bild?
Nee, ich habe mich nur gerade über dich beörmelt. Also die Mischungen zwischen Zoll im Sinn von Inch und zwischen Zoll im Sinne von Zoll ist schlecht, ist ganz interessant. Ist gar nicht schlecht, was da so an Zeug gekommen ist. Also alle Achtung, die Herrschaften, ihr habt da gut zugeschlagen. Ja, ich habe hier technische Probleme, ich krieg das Ding nicht auf, also lassen wir das jetzt dabei. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja noch was aufzulösen.
Wir haben noch ein Geräuschrätsel
gehabt. Spiel das nochmal ein.
Ich klicke mal hier wieder auf das Fenster. Das war das Rätsel.
Das Gerät. Oh.
Das war das Geräuschrätsel.
Das Geräuschrätsel.
Genau. Und hier ist die Auflösung.
Das war eine Nikon F50.
Oh. Ja. Und das war Max.
Genau, jetzt müssen wir nicht mal mehr selber auflösen.
Das war keine Nikon F50, das war der Max. Danke, Max.
Ja.
Klasse. Nikon F50.
Ja, das war unsere heute noch liver aufgenommene Show als sonst.
Na, gucken wir mal, wie sie rauskommt.
Mal gucken, ob alles geklappt hat. Du hast ja noch ein Backup aufgenommen.
Ja, genau. Wenn die nachher ganz anders klingt, dann war ich's. Also, dann würde ich sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns mal wieder für diese Woche. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist mal wieder, ich weiß gar nicht, wie lange ist er denn geworden? Lang genug.
Danke für euren Festplattenplatz.
Mhm. Und für eure Bandbreite und
dann, überhaupt für alles.
Ja, genau.
Also, drei.
Richtig, ja? Zwei.
Eins.
Happy Shooting.
Happy Shooting.
Das mit dem Zählen ist nicht so einfach.
Nee.
Ich höre euch irgendwie, da stimmt bei mir was im Sound nicht.
Das muss bei dir sein. Bei uns ist immer alles perfekt.
Genau.
Hallo.
Klinge ich denn gut?
Du klingst unglaublich gut. Du kannst ja gar nicht. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist halt Profi-Stimme. Ich kann das ja nicht ändern. Ja. Komm, wir zählen nochmal.
3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4.
Wir haben kein negatives Koordinatensystem.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic, www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com, your photography resource in the podosphere. photocastnetwork.com.